SRF 1.
Persönlich. Daniel Hitzig im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen zum Persönlich vom 12. Mai, dem kühlen und regnerischen Muttertag. Heute live aus dem Zürcher Hechtplatztheater. Mein einter Gast, der passt gut zum Muttertag und ins Theater sowieso. Es ist die Schauspielerin Mona Petri. Sie ist auch bei vollem Terminkalender engagierte Mutter von einer 9-jährigen Tochter. Und Mona Petri ist auf diesen Bühnenbretter da im Theater am Hechtplatz vor 20 Jahren das erste Mal im Theater auftreten und hat ihr Debüt gegeben. In eine andere Rolle schleifen, das hat letztes Jahr auch mein anderer Gast müssen. Der Marc Jansen hat den Mitarbeiter, der gleichzeitig auch Besitzer dieser Firma gewesen sind, das Zürcher Traditionsunternehmen Spatz abgekauft. Der Spatz, der näht seit den 1930er Jahren Zelt und Schlafsäcke und das der Globalisierung zum Trotz zmitzt in der Stadt Zürich. Herzlich willkommen, denen beiden. Mona Petri, was für ein Stück war das vor 20 Jahren, wo Sie mit 17 hier auftreten sind?
Wir haben eine ganz schlanke Version von der kleinen Niederdorf-Oper gemacht. Also die Urfassung, die Urversion.
Und neben Ihnen prominente Leute von der Schweizer Theaterszene?
Zum Beispiel Stefanie Glaser und Matthias Gnädinger waren dabei gewesen. Ja.
Und wie war das für Sie als 17-Jährige mit diesen Stars?
Toll, aufregend.
Und ist man nervös gewesen? Also ich meine, das gehört ja dazu, oder?
Doch, wahrscheinlich schon auch nervös. Aber es war extrem tröstlich gewesen, dass sowohl Stefanie als auch Matthias selber extrem nervös gewesen sind. Also, es war mir in guter Gesellschaft gewesen.
Das gehört dazu. Also auch wenn man ein Profi ist, ein bisschen nervös muss man sein, bevor man auf die Bühne geht.
Es wird tendenziell schlimmer, jährlich.
Ehrlich? Und jetzt im Moment?
Also ich habe auch jetzt Lampenfieber.
Ja. Gut, also mal schauen, wie es rauskommt. Marc Jansen, Sie haben von der Ufer diese Woche profitiert und sind eine Woche in der Ferien gewesen, in Österreich. Ich nehme an, mit dem Zelt, oder?
Nein, Beruf zum Trotz habe ich die Wohnung vorgezogen. Bei dem Wetter war es gut gewesen. Also nicht, weil das Zelt nicht dicht wäre, logischerweise, sondern weil
es einfach
angenehm. Das würde heben, das habe ich gar keine Bedenken. Aber der Weg innen und außen ist doch ein bisschen trockener, wenn man durch einen Gang durch kann, als durch ein Vorzelt. Und ja, wir haben im Regen zum Trotz versucht, ein bisschen Golf zu spielen und die Natur zu geniessen, was natürlich viel einfacher geht, weil nicht wahnsinnig viele Leute bei diesem Wetter draussen sein wollen.
Ja.
Aber mit den richtigen Kleidern und Einstellung ist das überhaupt kein Thema.
Sie sind Golf spielen, das passt dazu zum Unternehmer, oder? Das Klischee?
Ja, zum Klischee passt es, aber zu den Tatsachen passt es nicht. Ich denke, ich bin eher ein bisschen auf der englischsprachigen Seite, wo Golf ein Alltags- und Jedermannsport ist, wo man einfach zwischendrin macht. Und das weder etwas Spezielles ist, noch ein Mensch zu etwas Speziellem macht, weil der oder der Sport ausübt. Sondern einfach, man soll das machen, wo man Spass hat daran. Und ich denke, es ist eine angenehme Art, ein bisschen Freizeit von außen zu verbringen.
Und von dem her ist Ihnen das auch wurscht, das Klischee und was man über Sie denkt?
Das muss man bis zu einem bestimmten Punkt wurscht sein, sonst würde ich mich nur nach dem richten und dann wäre der Tag extrem anstrengend.
Mit 17, als Sie da auf der Bühne gestanden sind, Mona Petri, sind Sie noch Mona Futter gewesen, Spross von einer bekannten Zürcher Künstlerfamilie. Ihre beiden Eltern sind Künstler, der Vater Daniel Komponist. Ihre Mutter war Flötistin gewesen und am bekanntesten Anweg ihre Großmutter Annemarie Blanc, grosse Dame vom Schweizer Film und Theater. Was ist das für ein Umfeld gewesen zum Aufwachsen?
Das Beste, was es gab für mich.
Das heisst, die haben auch immer Zeit gehabt und
ich bin wahrscheinlich schon der Typ, der eher das Gute speichert. Aber bei mir ist das Gute abgespeichert. Ja, ich habe das Gefühl, meine Eltern haben viel geschafft, sind engagiert gewesen und haben trotzdem Zeit gehabt. Mhm.
Und wenn man jetzt so Zeitungsartikel oder so anschaut, das kommt jedes Mal die Enkelin von der Annemarie Blanc, hat es irgendwann einmal eine Phase gegeben, wo sie das auch ein bisschen gestört hat? Also, Sie sind ja eine eigene Person.
Ja, das stimmt, aber also meine Großmutter ist ja abgesehen davon, dass sie eine tolle Schauspielerin war, ist eine ganz tolle Frau, ein ganz toller Mensch. Und das, auf meine Art will ich das ja sowieso werden. Also, und ich habe immer das Gefühl, es spielt wie gar nicht so eine Rolle, ob jetzt der äußere Maßstab auch noch da ist oder ob ich mir den ganz alleine muss geben. Also, dem will ich sowieso gerecht werden.
Und von dem her eben, ist das eigentlich nie ein Problem gewesen. Und Sie haben auch ein gutes Verhältnis gehabt mit
ihr. Ja, sehr. Also ich denke, es ist ja das Thema von jedem Leben wahrscheinlich, wenn man es genau anschaut. Wie geht man mit dem Erbe um? Also wie geht man mit dem um, wo man herkommt, mit seinen Eltern, mit seinem Elternhaus? Wie treibt man das weiter? Wie wird man mit dem, was man mitbekommen hat, zu etwas Eigenem? Was behaltet man, was verwirft man? Und auf eine Art habe ich das Gefühl, ich habe fast einen Vorteil gehabt, weil das so gross angeschrieben ist, das Thema. Also ich habe immer gewusst, das ist eins. Und ich muss mich damit befassen. Und ich denke, es gibt viele Leute, die das vielleicht erst später merken.
Bei Ihnen ist das ganz anders gewesen, das Familienthema. Also, weil eine klassische Familie, ein Vater und eine Mutter, das hat es bei Ihnen nicht gegeben, Marc Janssen.
Das ist ja so, ja. Meine Mutter ist vor mittlerweile 43 Jahren relativ überraschend verstorben. Und das hat natürlich damals zu einer Situation geführt, die nicht ganz so, nicht ganz einfach und auch nicht ganz klassisch rausgekommen ist. Ich finde das aber noch einen wichtigen Punkt oder einen interessanten Punkt, das Gute speichern. Das geht mir nämlich auch so. Ich habe trotz den Geschichten, wo viele Leute dann, was quasi die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, im Himmels Willen, hast du schlimm gehabt? Nicht eine Sekunde, glaube ich, das Gefühl gehabt, schlimm. Sondern ich bin immer wohl behütet gsi und habe mehr oder minder können machen, was ich wollte, was nicht immer gut gsi ist, logischerweise, aber das muss man auch herausfinden. Und hat mir aber auch eben klar die Leitplanken dann irgendwo vorgegeben,
und
wenn es zwei gsi ist.
Wer hat sie dann behütet, wenn die Mutter nicht rum gsi ist?
Zum Teil mein Vater und die Leute, wo ich bin, dann jeweils aufgewachsen bin, sind das meine Grosseltern gsi. Und über lange Zeit ist das meine Tante und mein Onkel gsi, die extrem gut auf mich geschaut haben und ihr das Beste für mich gegeben haben. Und ich glaube, einigermaßen ist es rausgekommen. Also es hat mehr oder minder geklappt.
Und eben das Entscheidende ist eigentlich nicht, wer denn die nächste Bezugsperson ist, sondern ob man sich aufgehoben fühlt, oder?
Das. Also, dass man den Rückhalt und so eine gewisse Geborgenheit, nicht im Sinne von einer übertriebenen Nestwärme, sondern einfach eine Geborgenheit, eine Sicherheit bekommt. Mal, dass man kann nach vorne gehen, ohne quasi muss schauen, ob etwas hinten passiert, was nicht gut ist. Ja. Ich denke, das ist als Kind und als Jugendlichen extrem wichtig. Ja.
Hat es bei Ihnen beiden, die in dem Sinne ja spezielle Situationen sind, so beim Grösserwerden auch mal Absturzgefahr gegeben, wo es nicht so sicher war, ob es gut rauskommt?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Der Marc Janssen schüttelt so ein bisschen den Kopf. Das sehen Sie die Heim nicht.
Ich habe wollen den Vortritt geben. Jetzt
oh, mal. Ich bin
aber da kommt dann auch noch etwas.
Nein, bei mir war das so. Ich hatte damals ein Paradiesisch. Ich bin wirklich eine Glücksgeburt. Ich hatte fantastische Eltern. Also jetzt scheiden hier oder her, die aber wirklich auch da waren, wo ich das Gefühl hatte, die verstehen mich, die lassen mir Raum. Ich habe gute Lehrer gehabt, ich hatte viele Freunde gehabt, ich bin irgendwie beliebt gewesen.
Das ist jetzt aber nicht der Absturz.
Nein, aber das ist eben interessanterweise, ist das, kann das eben auch bedingt sein, dass man nicht zu Schlag kommt. Also ich glaube, ich habe es fast so gut gehabt oder so wenig Widerstand, dass ich es dann irgendwann so klassisch in der Pubertät extrem schwierig gefunden habe, irgendetwas zu spüren oder mir total der Kampf gefehlt hat. Und dann hat es eine Zeit gegeben, dort hätte ich auf allem können hängen bleiben, sowohl drogentechnisch oder mich verletzen oder Magersucht oder es wäre gar nicht so drauf ankommen. Aber wie mit diesen Privilegien nicht zu Schlag kommen und mich eigentlich schwächen wollen. Genau, und dann bin ich auf Moskau. Also dann habe ich Gott sei Dank so einen Überlebensdrive irgendwann mit gefunden.
Da werden wir noch mehr hören nachher, oder? Moskau mit wie viel? 16?
Ja.
Aber jetzt sind Sie dran. Wo sind denn Ihre Abstürze gewesen?
Ja, ich möchte mich nicht daran erinnern.
Okay. Also es kommt doch nicht mehr.
Ja, nein, sie hat natürlich die Phase gegeben, wo das extrem schwierig war, irgendwo zu verstehen, dass man in einem Haus oder in einer Wohnung wohnt, wo nicht der eigene Name steht. Also, warum, wo die Frage aufkommt, warum bin ich denn der, der keine Mutter hat? Warum nicht irgendein anderer? Alle anderen haben ganz in Anführungsstrichen klassische Verhältnisse und bei mir ist alles ein bisschen anders. Die Phase hat es logisch wie schon gegeben, aber ich glaube, die hat nicht Gefahr beinhaltet zum Absturz. Potenziell vielleicht schon, aber irgendwie ist es mir erspart oder verborgen geblieben. Ich habe einfach gedacht, ja, ich muss mich selber sein und vorwärts gehen, dann spielt das andere nicht so eine Rolle. Und eben, es ist ja nie so gewesen, dass ich quasi eine schlechte Situation hatte, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich habe dann irgendwann auch herausgefunden, dass andere mit dem klassischen, geborgenen oder mit der behüteten Familie viel schlimmere Situationen haben.
Also wenn man das anschaut, stimmt.
Ja, oder direkt am Tisch halt miterlebt, wie ein Schulfreund abgekanzelt wird von seinem Vater vor Schulfreunden. Dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich bei mir ganz in Ordnung.
Ja.
Also von dem her, die Gefahr gar nie.
Ja. Aber Genug gespürt haben sie sich in dem Sinn immer, oder? Weil wir haben jetzt gerade Mona Petri gehört, dass das fast ein Problem
ist. Kann ich nicht das Gefühl, nein. Ja. Das da. Aber da müssen vielleicht Leute von außen mal sagen, ob die es anders gesehen hätten. Ich habe es nicht so in Erinnerung und somit nicht so gespeichert, weil wahrscheinlich etwas Positives hängen geblieben ist.
Und Sie sind auf Moskau mit 16, um sich richtig zu spüren?
Ja, ich glaube.
Und das war wann, dass man das jemandem verorten kann?
93.
Also gerade, wo quasi die Sowjetunion untergegangen ist und dort das nackte Chaos regiert hat.
Genau, das war ein extremes Chaos. Aber auch ganz viel Hoffnung, ganz viel Fieber in der Stadt. Also ich hätte dann nicht gespürt oder nicht gedacht, dass es jetzt quasi zu dem Russland führt, wo es im Moment ist. Das war alles offen, alles möglich, alles chaotisch, alles schwierig, aber lebendig, extrem lebendig. Also das war das Jahr, wo das Weiße Haus Parlament brennt hat, wo sie den Jelzin putschen, Panzer rumgefahren sind. Heiß Hallo.
Spannend.
Mhm.
Und was haben Sie gemacht jetzt? Sind Sie in die Schule?
Ja. Ja, ich bin dann schlussendlich in die französische Schule, das französische Gymi, weil eben, ich bin ja ohne Eltern gewesen und entweder bin ich noch nicht ganz 16 gewesen oder 16, sie hat nicht gelangt, um selber zu unterschreiben und ich hatte keinen Vormund, nichts. Und das haben dann die russischen Schulen nicht akzeptiert und das französische Gymi hat man nur zahlen.
Und Russisch gelernt haben Sie aber schon noch ein bisschen?
Ja.
Können Sie noch etwas sagen?
Da kann ich noch mal gut. Da kann ich noch mal gut. Говорить по-русски.
Und das hat geheißen?
Ja, sicher. Ich kann noch Russisch.
Okay. Hilft das heute so als Schauspielerin? Wird das ab und zu noch gefragt? Weil wenn man bei Ihnen anschaut, Ihrem Lebenslauf, bei Ihrer Agentin, dann heisst es, was Sie alle für Sprachen können, und dann heisst es Russisch. Kommt ab und zu und sagt, wir brauchen eine schöne blonde Russin.
Ich habe ein einziges Mal mit dem Stefan Gubser und seiner Crew ein russisches Callgirl gespielt und dort habe ich zuerst gestrippt und nachher habe ich noch ein paar Sätze Russisch sagen.
Marc Janssen, Sie sind ins Gymi zuerst und dann haben das geschmissen und dann haben Sie zwei interessante Figuren von der Schweizer Wirtschaftsgeschichte sind Ihnen in diesem Zusammenhang begegnet, der Karl Schweri vom Denner und der andere ist wer gewesen?
Der Uli Prager von Mövenpick. Also vielleicht nochmal schnell zurück zum Gymi. Ich habe beschlossen, selber zu gehen, bevor es mich rausrühren. Ich fand, das ist der bessere Weg, bevor es mir sagen, ich sage zu viel nicht dort, wegen zu vielen Fehlstunden.
Wo sind Sie denn gewesen stattdessen?
Unehrenvoll im Kaffee. Oder so. mit Kollegen. Ich bin nicht der Einzige, der zu viele Fehlstunden hatte, aber wir haben ganz wichtige Sachen, für uns damals wichtige Sachen besprochen. Ich fand, das viel interessanter und wichtiger, weder irgendwelche öde Schulstunden. Im Rückblick logischerweise ist es so, wie immer. Alle haben rundherum gesagt, mach es fertig. Man hat es ja besser gewusst. Heute würde ich das Gleiche sagen, mach es fertig.
Eben, ich habe es fertig gemacht. Ich würde unterdessen sagen, mach es auf keinen Fall fertig.
Vielleicht ist es einfach immer so, vielleicht ist es immer so umgekehrt. Ne? Das kann ja sein. Also, auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, dass ich jetzt einfach mal den ganz einfachen Weg gegangen und das KV mache. Das lässt so viel Raum für Veränderung nachher, dass man sich eigentlich noch nicht zu früh festlegen muss. Das ist mir irgendwie schwer gefallen, zu sagen, ich will genau das werden. Ich wollte nie unbedingt der Lokführer oder der Pilot werden. Sondern ich habe gefunden, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich wählen soll. Und dann ist mir aber relativ schnell klar geworden, dass ich ein KV, wenn ich ein KV mache, dann wollte ich es entweder bei denen machen oder bei Mövenpick. Das waren damals so die zwei Handelsfirmen, die ganz gross waren. Also Mövenpick vor allem mit Gastro, aber auch zum Teil Handel. Einfach so grosse Firmen mit Leuten, die das aufgebaut haben, die irgendwo rausgestrahlt haben. Und mein Vater ist lange Jahre eben im Handel gewesen. Das hat irgendwie abgefärbt, das hat mich interessiert. Und ich habe bei der glücklichen Situation dann gesehen, dass ich sowohl zu denen wie zum ÖPIC hätte können, habe denen gewählt. Hat dort dann auch von Anfang an gesagt, dass mein Vater bei einem Konkurrenzunternehmen seit langen Jahren tätig ist und in dieser Branche auch bekannt. Und da hat man gesagt, das sei kein Problem. Und dann habe ich die Stelle bekommen. Damals noch ohne Handy, ohne E-Mail, hat man irgendwie klassisch die Heimen angerufen. Und als ich heimgekommen bin, hat mir mein Vater gesagt, dass ich jemanden angerufen habe. Oder sie haben mein Büro angerufen, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich es erfahren, indirekt. Und dann hat man da darauf angestoßen und sich gefreut. Und zwei Wochen später ist das Telefon gekommen, der Herr Schweri hat sich geweigert, den Vertrag zu unterschreiben. Notabene eben wegen meinem Vater scheinbar.
Also der oberste Chef hat jeden
Lehrlingsvertrag
unterschrieben und hat
gesagt, den oder zumindest angeschaut. Also ja. Auf jeden Fall war das die Aussage, die ich dann zu hören bekommen habe. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich so, dass beim ÖPIC die Stelle auch schon besetzt war. Dann habe ich eine extra Runde gedreht von einem Jahr. Und
im Kaffee?
Nein, nicht im Kaffee, auch zwischendrin. Nein, ich war dann ganz fleissig und bin auf Zielpost gearbeitet als Expresspöstler. Ein extrem cooles Jahr gewesen. Viel von der Stadt kennengelernt. Ich kenne, heute hat es jetzt ein bisschen nachgelassen. Ich habe eigentlich jeden Winkel gekannt, wenn man da mit dem Töffel da rumgekurft ist. Und wir sind natürlich auch etwa mal ins Kaffee gegangen, das ist klar.
Sie beide, Marc Janssen und Mona Petri, haben für Aussenstehende, könnte man sagen, fast einen Traumberuf. Oder? Marc Janssen, Unternehmer, der kann sagen, wo es durchgeht in seinem Geschäft. Und Sie, Mona Petri, sind Schauspielerin. Ist es ein Traumberuf?
Ja.
Kein Sabo?
Nein.
Gut, dann muss ich noch ein bisschen bohren in dem Fall. Wir haben uns natürlich vorher kurz gesehen und über die Sendung geredet und dann haben Sie einen Satz gesagt, der mir geblieben ist. Als Schauspieler ist man immer 100% vom Publikum abhängig.
Ja, das stimmt.
Aber das ist nicht nur angenehm.
Ja, nein, aber... Das ist ja wie, das kommt ja auch darauf an, wie, was man sucht oder was einem Wunder nimmt. Also ich glaube, ich bin schon auf die Welt gekommen mit inneren Bedürfnissen, wie Erfahrungssammlerin zu werden, statt, sagen wir, glücklich und im Liegestuhl. Also darum, was ich extrem gerne habe, was wahnsinnig toll ist an diesem Beruf, ist, dass es immer lebendig ist. Es bleibt immer in der Auseinandersetzung. Es ist auch wie immer ein bisschen gefährlich. Aber es bewegt sich immer und man kommt immer etwas gespiegelt über. Und die Gefahr, so zu versteinern oder irgendwie ewig in die falsche Richtung zu rennen, unbemerkt, die ist klein und das ist toll.
Wenn man immer sofort die Reaktion hat, ja. Ob es funktioniert.
Ja. Und sich auch immer wieder muss positionieren, ob es einem egal ist oder nicht. Also, ja. Oder ob ich finde ja umso besser, ich kann euch auch alle ärgern. Oder, also, ja, dass die Auseinandersetzung bleibt immer. Das heisst ja nicht, dass es dann das Ziel ist, immer völlig zu gefallen. Aber ja, ich denke, die Auseinandersetzung, die gibt es ja im Leben. Also, ob man jetzt Schauspielerin ist oder nicht. Aber wir haben sie so offensichtlich. Und das ist Luxus.
Lob und Kritik, das gehört dazu. Mhm. Wie geht man mit dem um?
Also, um jetzt die Anekdote noch fertig zu machen, von meinem allerersten Bühnenauftritt da, im Hechtplatz mit 17 als Laien. Natürlich habe ich noch keine Schauspielschule gemacht, ich kann gar nicht wieder Schauspielerin werden. Und das weiss ich dann, also überhaupt, wir haben es natürlich schon schön gefunden, was wir da gemacht haben. Wir sind bei der Kritik extrem schlecht weggekommen. Und eine Kritik, die war für das Ganze gar nicht mal so schlecht gewesen. Dann hat der Kritikerin geschrieben, ich sage der personifizierte Diminutiv. Und nur schon, dass ich das 20 Jahre später noch weiss, heisst ja, ja klar, es trifft, logisch trifft es.
Ja, was heisst das, der personifizierte? Einfach die Kleine, das Moneli oder...
Ja, irgendwie wahrscheinlich keine Stimme, keine Ausstrahlung, keine, was weiß ich nicht. Also, ja,
nicht zu brauchen.
Was, ja.
Also, aber tut es heute noch weh?
Nein, aber eben, ich weiss es noch, das ist ja schon extrem. Also eben habe ich Glück gehabt, dann war der Gnädinger da mit all seinen Kilos und hat gefunden, geht es noch dieser Chatter? Sicher nicht. Und er hat dann im Fall selber einen Sinn dafür, was da Qualität ist und was nicht. Und ich sage eine. Und dann muss man sich halt entscheiden, okay, auf was los ist. Oder,
aber hört man noch oder weiss man irgendwann, man darf weder das eine noch das andere zu ernst nehmen?
Ja, ich glaube, es ist beides ganz schwer. Also ein Lob ist ganz schwer. Und ich versuche mich immer darauf zu konzentrieren, dass die Leute ja auch Kritiker, auch Profis, auch Zuschauer etwas über sich sagen, in erster Linie. Wenn sie mir sagen, was sie gesehen haben, was ihnen gefällt und was nicht. Und ich glaube, man muss sich schon ein bisschen immun machen für beides. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, nicht nur für Kritik, sondern auch fürs Lob. Also schön, sich freuen, wenn jemand etwas lobt, weil man hat ja etwas verschenken und wenn das gelungen ist, ist toll. Aber inhaltlich das gar nicht so nehmen.
Also ein Stück weit auf die Uhr zustellen. Da rein, Airolo-Göschen.
Was der Inhalt angeht, schon. Also durchaus ernst nehmen und sich freuen, dass es eine Reaktion gibt. Und das ernst nehmen, aber wie bei der Person, die es äußern lässt.
Kommt Ihnen das als Unternehmer bekannt vor? Marc Janssen. Sie werden ja konfrontiert mit Lob und Kritik. Nehme ich einmal an.
Ja, wahrscheinlich hauptsächlich mit Kritik.
Das andere hört man nicht.
Nein, ich glaube, es ist schon so. Lob kann genauso schlecht sein wie übertriebene Kritik oder übertriebenes Lob. Das kann zum Abheben führen. Das wäre genauso schlecht, wie wenn man sich vom anderen zu fest abziehen würde. Ich glaube, das macht es ja zum Teil aus, dass man seine eigene Idee will und soll umsetzen. Was nicht zwingend heisst, dass man nur gute Ideen hat oder nur gute Ideen umsetzt oder es richtig umsetzt. Und dann ist halt die Frage, wie weit lässt man es, man braucht es auch, also man braucht Lob wie Kritik bis zu einem gewissen Punkt, um auch irgendwie zu messen, ist das jetzt in die richtige Richtung gegangen oder nicht. Insofern ist das auch eben, macht das auch den Traumjob aus, dass man relativ schnell, ganz direkt herausfindet, ganz eine dumme Idee gewesen, oder eben, die ist glaube ich nicht schlecht, die kann man weiterverfolgen, weil das Feedback relativ schnell zurückkommt.
Und die Frage haben Sie jetzt gerade schon beantwortet, es ist nämlich durch einen Traumjob.
Für mich schon, ja. Das für jeden so ist, das müsste jeder für sich beantworten. Für mich schon, sonst würde ich es nicht machen. Für mich ist es wichtig, irgendwo auch die Möglichkeit zu haben, ganz direkt etwas zu beeinflussen und dann aber auch herauszufinden, funktioniert oder funktioniert es nicht.
Ja. Sie sind jetzt in kurzem verantwortlich für eine Firma mit 20 Leuten. Das sind auch 20 Leute, die eine Arbeitsstelle, einen Arbeitsplatz haben, die einen Lohn wollen und das Geschäft, das sie da gekauft haben, das ist ja kein einfaches. Wer näht noch in der Schweiz? Das wird heute alles in Vietnam und China genäht sonst. Haben Sie da manchmal eine schlaflose Nacht?
Nein, das wär schlecht. Das würde da nicht gut tun. Schlaflose, nein, das ist glücklicherweise nicht. Logischerweise macht man sich zwischen den Gedanken, geht das in die richtige Richtung? Man könnte ja die Frage geben, wer näht noch in der Schweiz? Man muss anders stellen und sagen, wer kann noch nähen in der Schweiz? Das ist ja genauso interessant. Es macht es eben niemand mehr und genau das macht es ja auch wieder interessant. Weil zum Teil, auch wenn man das jetzt aufgeben will, gehen irgendwann einfach ganze Handwerk verloren. Wo man nachher nicht einfach so wieder zurückbringen kann und sagen, so, jetzt fangen wir wieder an, etwas produzieren, wo man muss nähen dazu und es kann es niemand mehr. Also das ist dann wieder relativ schwierig und es wäre auch extrem schade. Das ist wahrscheinlich ein Teil von der Entscheidung auch gewesen, da das Unternehmen anzugehen oder das Wagnis einzugehen, oder wie auch immer, das Abenteuer, wie man das will nennen, irgendwo zum Teil auch etwas zu bewahren, wo schon fast eine Perle ist. Also eben, ich habe ja Leute gesagt, bevor wir in die Manufaktur gegangen sind, das ist eine Zeitreise. Und das ist mir so gegangen, als ich das erste Mal dort reingekommen bin, ist es wie eine andere Welt und eine andere Zeit. Es ist ein bisschen stillgestanden.
Also um das zu beschreiben, das ist ein Raum in einem schönen, alten Zürcher Haus, wo vielleicht irgendwie 100 Jahre alt ist und man macht Türen auf. Es stehen irgendwie 6 Nähmaschinen dort.
Genau. Und Haufen Stoff. Und fleissige Näherinnen, die dort innen etwas machen, wo wahrscheinlich ganz Haufen Leute sich gar nicht vorstellen können, dass man es so noch machen kann. Und wo fast niemand mehr kann. Auch.
Nein, ich kann... Ich muss tragen. Also, es gibt da nicht irgendwie Heimatschutz-Subventionen.
Nein, wir sind ganz auf uns selber gestellt. Da ist nichts Heimatschutz oder irgendetwas dahinter, gar nicht. Klar, das muss. Das wird sich dann auch weisen. Aber das, ich denke, man muss es versuchen, bevor man einfach sagt, das geht eh nicht, weil sowieso alle einen anderen Weg gehen.
Ich habe am Anfang gesagt, Sie haben da müssen in eine neue Rolle nie wachsen. Und insofern ist das ein bisschen speziell bei Ihnen, die Firma, wo lang mit dem Gründer, Hans Beermann, hat er, glaube ich, geheissen, irgendwie verquickt war. Der ist dann irgendwann ohne Kind gestorben. Und dann hat der quasi seinen Mitarbeiter die Firma sukzessive übergeben. Und jetzt, nach ein paar Jahren, hat das offenbar nicht so gut funktioniert. Jetzt haben die Mitarbeiter ihnen die Firma verkauft. Jetzt sind also die Mitarbeiter, die vorher selber Besitzer waren, sind plötzlich ihre Angestellten. Nicht ganz einfach als Situation, oder?
Interessant als Situation, sehr interessant.
Jetzt müssen Sie aufpassen, was Sie sagen, die hören sicher zu.
Ich hoffe, dass Sie zuhören. Und die werden ja morgen auch entweder Lob oder Kritik austeilen, hoffentlich. Also ich hoffe darauf, dass sowohl als auch, wenn Sie das haben, dass Sie das auch ganz offen und ehrlich sagen. Die ganze Vorgeschichte interessiert mich eigentlich nur insofern, als dass es ein Teil von der Firmengeschichte ist und damit von der DNA vom Spatz. Warum, was funktioniert, nicht funktioniert, wie das genau abgelaufen ist, habe ich gar nicht zu tief wissen. Weil ich bin gestartet Anfang September in einer neuen Situation und als andere auch nicht wollen, quasi als Last jetzt irgendwo da noch mitnehmen. Dass es natürlich speziell ist, ist sicher auch für die Mitarbeiter speziell, wo vorher Teilhaber gewesen sind von dem Unternehmen und jetzt noch Angestellte und vielleicht auch andere Vorstellungen haben, wie sie das gemacht hätten. Und jetzt das anschauen und denken, nein, das ist ja gar nicht der richtige Weg oder mein Weg, was auch immer. Fakt ist einfach, dass man eben da die Entscheidungen auch muss und soll treffen und dann eben herausfindet, ob der Weg richtig ist. Und wenn einer gar nicht kann leben damit, dann steht ihm jederzeit logischerweise der Weg offen, uns zu verlassen, was wir nicht hoffen, weil es sind Mitarbeiter mit viel, viel Wissen, mit viel Erfahrung. Und wo auch sehr interessante und gute Menschen sind. Ne?
Und die Arbeit, die machen, eben, obwohl wir die im Ausland, vielleicht müsste man gar nicht bis auf Vietnam gehen, sondern es würde vielleicht sogar lange auf Polen, ja, Ungarn oder Weißrussland, dass die berühmten Spatzzelte dann plötzlich aus Weißrussland kommen, das ist nicht im Plan vom neuen Besitzer.
Schwer vorstellbar. Ne? Wäre irgendwie auch schwierig. Zu sagen, es ist ein Zürcher Traditionsunternehmen. Und dann kommen sie halt von irgendwo. Also vielleicht ein Teil, das kann ja dort auch eine Diversifizierung geben, aber ein Teil muss sicher da bleiben, das ist die Idee und das Ziel, dass ein Teil vom Handwerklichen da in oder um Zürich herum weiterhin gemacht wird. Oder?
Gut, sind wir gespannt, vielleicht hören wir sie in 5-10 Jahren wieder. Und wir drucken natürlich, ich glaube, das kann man schon sagen, wir machen ja keine Werbung da eigentlich. Aber wir drucken dem Spatz und dem Handwerk den Daumen.
Danke.
Das Persönliche am heutigen Muttertag live aus dem Zürcher Theater am Hechplatz. Jetzt gerade gehört haben wir den Marc Janssen, eben den neuen Besitzer vom Spatz. Und neben mir sitzt Mona Petri, Schauspielerin und Mutter. Als Film- und Theaterschauspielerin sind Sie natürlich viel unterwegs, häufig auch am Abend. Wie macht man das mit einer 9-jährigen Tochter?
Ja, also, wo sie kleiner war, war es einfacher. Ich habe sie viel mitgenommen für die Abend. Und jetzt habe ich das Glück und muss mich auch darauf verlassen, dass ich sowohl Eltern in Zürich habe, eine Schwester, mit einem Mann, der mir ganz viel hilft, auch Freunde oder Eltern von Freundinnen von meiner Tochter. Und dann ist es abwechslungsweise, bleibt sie dann irgendwo mit.
Und die wohnen da relativ in der Nähe?
Ja. Ja, meine Schwester wohnt mit mir zusammen im Haus. Also das ist sowieso Luxus pur. Und die Mutter wohnt an der gleichen Straße.
Und die haben eben, also unten dran, die haben noch gleich oder ähnlich alte Kinder?
Also genau, die... also die Kinder sind das so ein Dreierstegeli, 9, 6, 3. Insgesamt, meine Schwester hat 2. Und das ist natürlich ideal.
Ja. Also, das kennen Sie nicht, dass Sie manchmal auch ein schlechtes Gewissen haben. Weil das hört man ja immer wieder. Mütter, die auch noch arbeiten und zwar auch überzeugt sind, dass das gut ist, ja, und halt auch nicht immer rum sind.
Also, etwas ist, dass ich nicht die Wahl habe. Also, ich muss ja Geld verdienen. Das macht es manchmal auch ein bisschen einfacher. Er hat auch noch gegenüber einfach zu sagen, also, wenn sie mal findet, hey, jetzt musst du schon wieder weg am Abend, sagen, ja, Also wir haben auch Miete und Essen und das ist die Telestunde und so weiter. Und das ist halt so. Und andererseits weiß ich auch, dass ich gar nicht sein könnte ohne. Also es müsste für mich gar nicht unbedingt Schauspiel sein. Da bin ich, glaube ich, nicht so extrem. Aber arbeiten und außerhalb der Familie noch wie an der Welt mitbauen, das ist ein Riesenbedürfnis für mich und ich wäre ein ungeduldiges und unangenehmes Mami, wenn ich nur eine Mami wäre.
Ja. Und von dem her, zum die Frage beantworten, auch kein schlechtes Gewissen.
Nein, es gibt Phasen. Es ist in dem unregelmäßigen Beruf ist es manchmal so, dann kommt alles zusammen und dann gibt es Phasen, die sind wirklich hart. Hart fürs Kind. Und meistens klingt es mir dann schon, dass ich irgendwie wieder etwas kompensieren kann. Also wir haben die Gespräche und dann sage ich auch manchmal, ja, schau, also, es gibt die und die Sachen, die sind für dich schwierig, weil ich so eine Mami bin. Und dann zählen wir aber netterweise für mich auch zusammen auf, was es auch für Sachen gibt, die gut sind an mir. Und dann ist dann wieder okay.
Sie lachen.
Ja, klar, ich denke, das ist wie überall. Das ist ja nicht einer, eben wie in der klassischen Familie, ist ja wahrscheinlich auch nicht alles nur hellscheinend, sondern auch dort gibt es ja die Dinge, die das Kind oder die Eltern wahrscheinlich lieber streichen würden.
Ich meine, es ist auch, also andere Bezugspersonen als nur mich, ist erstens gut. Also, ich will jetzt auch nicht mich immer 24 Stunden, also außer dass ich mich bin und nicht anders kann, aber das wünsche ich jetzt außer mir niemandem. Und also, sie profitiert, glaube ich, ja wirklich ganz viel davon. Und dann, glaube ich, ist sie auch eine doppelte Aufgabe, also die Mutteraufgabe. Es ist einerseits für sein Kind zu schauen, sein Kind zu beschützen, für das Kind da zu sein, vor allem natürlich das Kind zu lieben, was keine Aufgabe ist, was einfach so ist. Aber, und dann andererseits aber durchaus halt auch das Kind gross und selbstständig und auch von sich selber, von der eigenen Person unabhängig zu machen. Und das ist ja, das läuft ja sowieso nebeneinander. Und ich glaube, so ist das auch bei uns. Also, oder der Spagat passiert halt wie automatisch.
Und es wird wie auch ständig neu definiert und ständig neu verhandelt, weil,
Ja,
das Vorbereiten aufs Leben, oder? Das ist ja, glaube ich, das eine ist ja, die Glocke drüber zu setzen, um Schutz und Geborgenheit zu bieten, aber wenn man nur das macht und nicht vorbereitet auf das, was später irgendwann kommt, wird es dann für das Kind irgendwann schwierig. Oder?
Ja, also was ich gar nicht hatte, ist ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie mitgenommen habe. Weder auf Proben noch auf Sets noch am Abend in Vorstellungen, wo sie dann nicht mehr in der Maske bleiben oder neu mit. Immer denkt, dass mir das besser gefällt, mir mehr zusagt, dass wir wirklich zusammen ein Leben haben, als dass ich mich einmal verbüge für ein Kinderleben. Also, ich gehe auch ins Hallenbad und auf den Spielplatz und alles Mögliche, aber wir teilen das Leben und sie dürfen auch mein Leben sehen und mitmachen. Und das gefällt ihr zum Teil weniger, wie mir zum Teil ein Spielplatz auch weniger gefällt. Und dann teilen wir das auf. Ja, aber am freien Tag. Und ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich für beide schön. Dann hat es eine Ausstellung, die will ich unbedingt gerne sehen. Und sie findet, langweilig. Und dann sage ich, ja, ist gut. Kompromiss, wir müssen nur eine Stunde gehen. Und eine Stunde hebst du das durch für mich und dann ist der von mir aus langweilig. Vielleicht ist auch etwas schön. Und nachher gehen wir ins Hallenbad.
Ja. Tönt nicht schlecht.
Ich finde es super. Ja.
Marc Janssen, bei Ihnen hat eine wichtige Rolle im Leben gespielt, der Sport. Und Sie sind sogar mehrfacher Schweizer Meister. Allerdings in einer Sportart, die viele Leute gar nicht kennen. Erzählen Sie mal.
Ja, Sport und Bewegung und draussen sein. Also jetzt schliesse ich auch wieder den Kreis dann mit dem Spatz, mit draussen sein. Das ist immer wichtig gewesen. Glücklicherweise. Ist auch immer gut gegangen.
Was mit dem Sport nicht
nein,
selbstverständlich
generell,
ist. Was? Dass es immer gut gegangen ist.
Beim Fallschirmspringen? Ja, meistens. Also, wenn es nicht gut geht, dann nachher, dann kann es ganz unglücklich rauskommen. Das ist ja so. Aber das ist ja etwas, wo man sich darauf vorbereiten kann. Und kalkuliert mit Risiken umgehen, das hilft vielleicht auch sonst im Leben. Ja.
Wie viele Mal sind Sie da ins Freie rausgegumpelt als Fallschirmspringer?
Plus minus 8000 Mal.
Und der Sport? Was Ziel ist, möglichst genau zu landen?
Ist eine der Disziplinen, nicht meine, aber ist eine der Disziplinen, eine der ganz klassischen. Meine Disziplin ist Freifallformationen. Das heisst, dass man im freien Fall zu viert oder zu acht verschiedene Figuren innerhalb von einem bestimmten Zeitfenster macht, sich in der Luft oder im freien Fall eben ohne Fallschirm
bewegt und so Punkte quasi sammelt, die durch eine Jury festgehalten wird. Also es gibt Schiedsrichter, wo nachher das Video, das aufgenommen wird, in der Luft, durch einen Videomann, der mitspringt, das nachher bewertet und sagt, ja, die Informationen sind alle korrekt gewesen, gibt zum Beispiel 20 Punkte innerhalb von diesen 35 Sekunden Arbeitszeit. Das macht man 10 Mal an einem Wettkampf, also 10 Sprünge. Und der, der am Schluss am meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Insofern ist mir das sehr entgegengekommen. Es sind simple Regeln. Ein relativ einfaches Regelwerk und keine Jury, die irgendwie sagt, er hat die Hand oder den Fuß schöner gehabt, darum gibt es noch einen extra Punkt, sondern einfach entweder stimmt es oder stimmt es nicht. Logischerweise gibt es auch in dem Sport oder in dieser Disziplin Diskussionen, aber ich hatte doch meine Hand dort gehabt oder nicht, das ist alles so Zeugs, was man...
Also 35 Sekunden hat man Zeit, um sich verschiedene zu heben, mal an den Beinen, mal an den Füßen, genau. Mal an den Arm, genau. Und man macht das zu vierten oder zu achten. Und wie viele so Figuren macht man dann in diesen 35 Sekunden?
Ja, eben so ungefähr im Weltspitze heute macht im Schnitt 26 Punkte pro Sekunde. Und,
also pro 35
pro Sekunden? Pro 35 Sekunden, pro Sprung, würde ich sagen. Ungefähr, das ist heute so top.
Also es geht, die sind ständig in Bewegung?
Naja, das ist ja beim Sport meistens so, dass man sollte in Bewegung sein. Insofern hilft das da natürlich zum... eher oben zu landen als unten.
Und wie weit geht man ab in diesen 35 Sekunden?
Ja, das müsste ich jetzt ausrechnen, das weiss ich nicht mehr auswendig. Es gibt so ungefähr 1500, 1800 Meter.
Ich muss euch meine Fallschirmanekdote erzählen. Ich bin also nur einmal in meinem Leben gegumpert. Vorläufig. Und zwar
vorläufig.
Bei der russischen Armee. Das ist meine Lieblingsanekdote. Das ist also die beste Story aus meinem Leben. Nachher habe ich nicht mehr so gut zu flogen. Eben 16 und Moskau. Und dann habe ich eben kennengelernt, einen jungen russischen Mann. Hübsch wahrscheinlich. Und der war traurig und hat viel getrunken am Abend. Und ich habe versucht mitzuhalten. Weil er musste in die Armee. Und das ist ja nicht so lustig, irgendwie zu Russland. Und am Anfang hat er mir wahnsinnig leid da. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, er geht zu der Fallschirmspringer-Einheit. Und dann ist mein Mitleid extrem verflossen. Und ich habe gefunden, oh nein, so lässig, ich will auch. Und das ist eben das Jahr, das war 1993 in Moskau. Und bis dann habe ich schon gelernt, ich habe ein bisschen Dollar gehabt. Also nicht besonders viel, aber ich habe ein bisschen Überkommung von daheim. Für 15 Dollar gibt es alles. Also für 18 Dollar haben wir einen Führerschein gekauft für meine Freundin. Also es ist alles gegangen mit Geld. Und dann habe ich gedacht, ich muss einfach mit zu dem ersten Tag in der Fallschirmspringer-Einheit. Schmier der Kommandant mit ein paar Dollar und bin dabei. Also völlig schlimm, in einem Frühling Converse-Schüli und Jeansjacke bin ich dann so mit den Jungs eingeruckt und habe... Erstens habe ich dem Kommandant gesagt, ich sei Französin. Das hat auch immer gewirkt. Das haben sie immer dann alles toll gefunden. Und zweitens, ich gebe 15 Dollar. Und ich war dabei gewesen. Und dann sind wir außerhalb von Moskau, 3 Stunden weg von Moskau, Training gemacht, einen Tag. Extrem brutal. Irgendwie von Hindernissen abgegumpen, mit so Steckchen zwischen den Beinen. Die haben dann unten noch müssen drin sein, damit man mit dem einen Bein irgendwie ein anderes schienet. Was weiss ich. Irgendwie ein Herztraining.
Und am ersten Tag sind die schon gumpet.
Ja, da sind wir gumpet. Und am Anfang, zu den 15 Dollar, hat mir der so russische autoritäre Augen geschaut und gefunden, okay, aber in seiner Einheit werde ich grundsätzlich nicht geschwächelt. Und ich habe natürlich gesagt, ich weiss gar nicht, was das ist. und habe dann das also alles mitgebracht. Machen. Und das, nach so einem Tag irgendwie Gehirnwäsche und in der Kälte habe ich auch keine Fragen mehr gestellt. Mein Russisch war noch nicht so gut gewesen. Also ich habe, wie der erste Fallschirm, der auf dem Rücken aufgeht, das habe ich noch kapiert. Wie der zweite, bin ich schon nicht mehr so sicher gewesen. Und das mit dem Steuern habe ich überhaupt nicht mehr gecheckt. Und dann ist es so gewesen, dann ist das irgendeine alte Kleppermaschine gewesen, die ist dann irgendwann am Ende von dieser Trainingseinheit gestartet und wir haben also alle hintereinander raus. Ich am Schluss irgendwie wegen dem Gewicht. Und dann habe ich natürlich gedacht, in dieser Maschine, okay, jetzt ist ja schön und gut. Und wenn alle anderen, wenn die Jungs alle draußen sind, dann verliert der Kommandant ja nicht das Gesicht, wenn ich ihm dann sage, du Schatz, ich habe es mir anders überlegt, ich bleibe im Flugzeug. So habe ich gedacht, ich komme drum herum. Ja. es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt.
Nicht verstanden.
Nein, der Vollidiot vor mir hat genau die Nummern abgezogen, hat sich nicht getraut. Ausgerechnet der vor mir hat sich so an dem Ausgang festgehalten und hat Panik gehabt, hat nicht wollen raus. Dann hat der Kommandant ihn mit einem Fußtritt raus befördert. Und dann habe ich gedacht, ja, alles, was recht ist. Aber also, wenn ich schon unbedingt muss gumpen, dann aber freiwillig und nicht irgendwie von einem russischen Offizier da rausgetreten. Und so bin ich gegumpt. Und der hinten ist aufgegangen, brav, alles tipptopp. Haben wir noch so einen Trick gehabt, mit der Zelle immer irgendwie auf 3 zählen, dann hinterschauen, was ich nicht konnte, weil mir der Helm zu groß war, ich konnte den Kopf nicht bügeln. Hat er mir gesagt, ich müsse rausspeuzen und schauen, wenn ich an der Spucki russische Methode, wenn ich halt am Speuz vorbei fladdere, dann sage ich blöd, dann sagt der Schirm nämlich nicht offen. und dann, gut, aber da der ja offen war, das mit dem Speuzen habe ich eh vergessen, wie viel zu aufgeregt war. Alles war offen, alles war wunderbar, extrem schön war es. Und dann habe ich den Rest sowieso vergessen und gesteuert nicht und windig war es. Und ich bin abgetrieben. So ganz, 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 ganz weit weg von dem Flughafen. Und es war eine Tragödie. Also, aber gelandet bin ich in irgendeinem Seele. Und das war mein einziger Sprung, aber ich komme noch mal.
Offensichtlich wohlbehalten. Und der Preis war super. Also 15, 15 Dollar.
15 Dollar ist okay, oder?
Ist beeindruckend günstig, oder?
Ja. Ich habe es meinen Eltern, also, und sie sind mir sehr dankbar, erst im Nachhinein erzählt.
Also ich würde jetzt mal sagen, bei Ihnen stimmt das Klischee Adrenalin-Junkie. Sie haben den Kick gewählt.
Ja, wahrscheinlich. Schon.
Mhm. Weil,
also ich meine, muss sagen, als Fallschirmspringer, ich habe es ja nur einmal, beim ersten Mal genießt man es vielleicht noch nichts, aber man das, also der Platz dort oben, auf alle Seiten, da in dieser Luft sind, und also oben dran, rechts, links, vorne, hinten, unten, überall Raum, also das ist unvergleichlich. Ich muss sagen, der freie Fall war nichts für mich, dort hatte ich einfach nur Stress gehabt. Aber wo es dann ruhig ist, also wenn du dann treibst, das ist schon irrsinnig. Also, nein, ihr müsst ja dann eben euch formatieren und so, aber...
Ich finde das wunderbar. Formatieren, lassen wir noch einmal.
Entschuldigung.
Ja, also Adrenalin-Junkie ist für mich sicher nicht gewesen, nein. Und das war nicht der Grund, dass ich angefangen habe damit. Das war eigentlich ein Zufall gewesen. Das Militär ist eigentlich schuld daran. Auch bei mir.
Wie immer.
Ich habe dann aber schlussendlich... Also, ich habe dann... über quasi die militärische Vorschulung dürfen einen Sport kennenlernen, wo mich extrem fasziniert hat, wo mir der Ärmel komplett mit dem ganzen Rest hineingezogen hat. Und habe es dann militärisch lassen und habe es eben im Zivilen gemacht, weil es für mich sehr schnell einfach der Wettkampfsport war. Also, dass es irgendein Wettkampfsport wird, das war wahrscheinlich programmiert gewesen oder klar gewesen. Dass es jetzt der geworden ist, ist aufgrund von irgendwelchen Zufällen und Fügungen, wie immer man das nennen will, Stand kommen. Für mich ist es aber immer um den Wettkampf gegangen. Das ist der Grund, dass ich auch heute nicht mehr springe, weil die Wettkampfzeit ist vorbei. Und mir ist von Anfang an eigentlich klar gewesen, wenn nicht mehr Wettkampf, dann hört das auch mit dem Sport
so
auf. Vorbei? Weil ich keine Lust habe, am Wochenende einfach auf einen Sprungplatz zu gehen und ein bisschen zum Flugzeug auszugehen. Das wäre so ein einziger Moment, wäre das wahrscheinlich noch schön und spannend. Eben wegen der Weite, wegen der anderen Sicht, die man irgendwo auf die Welt bekommt.
Weil das kann man dann schon zwischen ihnen auch noch geniessen?
Absolut. Also da könnte man jetzt auch philosophisch werden und sagen, man findet da oben raus, wie klein man eigentlich ist, da unten. All diese Sachen, das hat sicher auch irgendwo eine Rolle gespielt. Also weil von dort oben sehen wir nicht mehr, wer was macht oder wer ist. Da spielt es einfach keine Rolle mehr. Das ist einfach alles eine schöne Landschaft. Und da bewegen sich irgendwelche Sachen und Menschen drin. Für mich ist es um den Wettkampf gegangen, darum... In einem speziellen, es ist definitiv ein spezielles Umfeld für den Menschen, versuchen, Höchstleistung zu bringen. Als Mannschaft, was auch einmal häufig schon Höchstleistung ist, überhaupt Mannschaft so weit zu bringen, dass sie die Höchstleistung bringen. Einfach, weil es halt
der Wettkampf, der ist Ihnen schon noch wichtig? Also.
Ja, klar. Ich glaube, der ist jedem wichtig, wenn er ehrlich ist. Oder? Also irgendwo kommen wir immer an den Punkt her, wo man herausfinden möchte, wer schafft jetzt weiter rauf oder schneller irgendwo her oder kann den Holzklotzturm höher bauen oder stabiler oder was auch immer. Das ist ja irgendwo, glaube ich, in unserer Natur drin, dass wir irgendwann mal so ein bisschen versuchen herauszufinden, wo sind unsere Grenzen. Für den einen ist vielleicht der Wettkampf im Vergleich mit dem anderen oder eben mit sich selber. Am Schluss ist es ja primär ein Wettkampf mit sich selber, nämlich wo ist meine Grenze, wie weit kann ich das bringen und wie weit kann ich die auch noch ein bisschen rausschieben? Aha. Dann kann es dann auch gefährlich werden. Also wenn man es eben dann als Adrenalin-Junkie macht, dann sind wir wieder beim Einstiegsfoto. Es kann schief rauskommen, aber es muss nicht. Also klar, es kann immer schief rauskommen, es kann aber auch die Heizstecken abgehen.
Grenzen herausfinden, das ist natürlich für die Schauspieler schon auch ein Thema, oder? Wie kann man gehen? Jetzt haben sie eine Frauenrechtlerin gespielt, als letztes im Kino, «Verliebte Feinde». Jetzt im Sommer spielen sie ein Elsi im Landschaftstheater Ballenberg. Das ist schon eine, das ist schon eine Herausforderung, oder?
Ja, zum Glück, ja.
Und dann über etwas möchte ich am Schluss gleich noch reden, weil Schauspieler eben, Glamour, Star und so, man wird bewundert, zum Teil mindestens, auch wenn das nur die eine Seite ist. Aber nebendran machen sie noch etwas ganz anderes. Sie sind auch noch Pflegerin in einem Alters- und Pflegeheim, oder?
Genau.
Und ist das ganz bewusst das Kontrastprogramm? Oder wie ist das gekommen?
Also ich finde ja immer Gemeinsamkeiten von dem, was mich an den Beruf Schauspiel und am Pflegen interessiert, sind eigentlich viel grösser als der Unterschied. Also ich meine, klar, es ist ohne Skiwerfer und so. Wobei ich jetzt von mir will behaupten, dass die Skiwerfer nicht das sind, was ich gerne habe am Theater, sondern das Forschungsfeld oder dürfen herauszufinden, immer genauer und mit vollem Einsatz von Körper, Geist, Seele, Herz. Was ist ein Mensch? Was ist eine Biografie? Was bewegt Menschen? Wie verschieden kann das sein? Und vor allem, und das ist auch wirklich beim Pflegen und beim Schauspiel das Gleiche, ich muss keine Schlussfolgerungen ziehen. Ich muss mich nicht entscheiden, ist das jetzt gut oder schlecht. Ich muss mich nur einfühlen und es dort lassen, eigentlich, wo es ist. Also, darum bin ich auch jetzt lieber, also ich bin nur eine Pflegehelferin. Aber das ist auch dort, wo ich gern bin. Also halt wirklich beim Waschen, also ganz, ganz nah bei den Leuten. Ich muss nicht mal jemanden heilen oder so. Sondern ja, dort abholen, wo er ist. Und wie bei der Rolle, es ist nicht meine Aufgabe zu finden, die ist jetzt schlecht oder die ist gut. Und da hat sie recht und dort ist sie dumm. Sondern ja, die ist jetzt so. Und als nächstes geht sie dort durch oder sagt das. Ja, also das forschen, das habe ich gern.
Das ist schon fast ein Schlusswort. Die Sendung ist wieder mal wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Aber Sie dürfen auch noch etwas sagen, Herr Janssen. Was machen Sie an diesem verregneten Sonntag noch? Auto?
Das ja, kann sein. Bin ich noch nicht sicher. Den Sonntag geniessen, das Leben geniessen und vielleicht über ein paar von den Sachen, die da jetzt gesprochen worden sind, nachdenken. Und eventuell heute Abend noch mal hören, keine Ahnung.
Gut, also Sie haben es voll geschafft, noch aufs Schlusswort noch ein wunderbares drauf zu geben. Denken wir ein bisschen darüber nach, was gesagt wurde in der letzten Stunde. Mona Petri, Marc Janssen, danke, dass Sie persönlich gewesen sind und allen einen schönen Sonntag.
Danke. Danke.
Direkt aus dem Theater am Hechtplatz Zürich ist uns persönlich gekommen. Der Gastgeber Daniel Hitzig hat sich mit der Schauspielerin Mona Petri unterhalten und mit dem Marc Janssen, dem neuen Besitzer der traditionsreichen Firma Spatz Camping und Outdoor. Technik Marco Gemperli. Das Persönliche heute in einer Woche kommt dann aus einem besonderen Ort, aus dem Bundeshaus zu Bern. Dazu hat der Gastgeber Christian Zeugin die allererste Frau, die in den Bundesrat gewählt wurde, eingeladen. Elisabeth Kopp und der Christoph Lanz, Generalsekretär der Bundesversammlung. Normalerweise ist das Publikum herzlich willkommen bei diesen Live-Sendungen, wo immer sie auch ausgereicht werden. Das persönlich aus dem Bundeshaus ist allerdings jetzt nur gerade für glattene Gäste. Aber Sie können es selbstverständlich wie immer am Radio hören, hier auf SRF 1, nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr und in der Wiederholung am gleichen Abend um 10 Uhr. Alle unsere persönlichen Sendungen sind auch immer im Internet srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.